Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis. Das People- und Lifestyle-Magazin seit 1978 aus Hannover. Exklusive Interviews, spannende Home-Stories. In der Nobilis bekommen Sie Einblicke, die es anderswo nicht gibt. Nobilis, People, Lifestyle, Art. Checken Sie jetzt auch unsere Website nobilis.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge mit Marleen Geider.
Wir sind ja heute mit Franziska Stünkel im Kino am Raschplatz. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Schön, dass wir heute hier sind. Du hast einen neuen Film rausgebracht. Der erscheint am 12. August. Nahschuss. Das ist der Anlass, warum wir heute hier zusammenkommen. Deswegen sind vielleicht auch ein paar Hintergrundgeräusche, weil wir sind hier mitten live vor Ort. Heute ist die Premiere hier im Kino am Raschplatz.
Das stimmt. Und ich freue mich auch schon sehr, weil das Raschplatz-Kino ist ein Kino, was ich schon seit meiner Jugend kenne und sehr schätze. Und deshalb ist es besonders schön, auch mit dem eigenen Film wieder hier zu sein.
Ja, das ist ein ganz besonderer Tag auf jeden Fall für Hannover und für dich im Speziellen auf jeden Fall. Nahschuss, es geht um eines der letzten vollstreckten Todesurteile, die letzte vollstreckte Todesstrafe, die 1981 an Werner Teske in der DDR vollzogen wurde. An diesem Fall hast du Nahschuss recherchiert, aufgezogen und so weiter.
Ich habe vor 10 Jahren einen Zeitungsartikel gelesen und in dem ist am Rande von der Todesstrafe der DDR berichtet worden. Und es hat mich damals sehr erstaunt, bis hingehend auch erschrocken, weil ich davon noch gar nicht gehört hatte. Und ich habe daraufhin angefangen zu recherchieren und bin auf ein Foto gestoßen, was Dr. Werner Teske zeigt, als er damals 39 Jahre alt war. Es war am Tag seiner Inhaftierung, ist dieses Foto gemacht worden, in der Untersuchungshaftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen. Und er ist nach heutigem Wissen der Mensch, der als letzter 1981 in der DDR zum Tode verurteilt und hingerichtet worden ist. Und mich hat dieses Foto damals sehr bewegt und auch sehr nachhaltig bewegt, weil ich da für mein Gefühl einem sehr sensiblen Menschen in diesem Bild begegnet bin. Also so das, und ich konnte das nicht vergessen und habe mich gefragt, was ist passiert, was ist diesem Menschen passiert und wie ging es ihm? Und ich habe dann auch im Verlauf der ganzen Drehbucharbeit, die sich über den Zeitraum von 8 Jahren erstreckte, bin ich immer, wenn ich Menschen erzählt habe von dem, was ich gerade schreibe, ging es den meisten ganz ähnlich, dass sie von der Todesstrafe in der DDR noch nie gehört hatten.
Weiß man das, warum man so wenig weiß über diese 166 vollstreckten Todesurteile in der DDR, von denen man jetzt weiß? Warum ist das so, was man das nicht bekannt ist?
Ich denke, es gibt immer Dinge, die im Dunkeln belassen werden und wo es wichtig ist, die aber für eine Geschichtsaufarbeitung ins Licht zu heben. Es geht dabei einfach nur darum, dass man die Vollständigkeit der Geschichte auch sieht und betrachtet. Und deshalb fand ich es sehr wichtig, Nahschuss einmal noch auf den Tisch zu legen, obwohl man natürlich auch das bekannt ist, dieser Fakt, dass es sie gegeben hat. Aber es scheint nicht im kollektiven Bewusstsein angekommen zu sein von uns allen. Und deshalb fand ich das als aber auch eine sehr große Herausforderung. Ich habe auch sehr viel Respekt davor gehabt, diese Geschichte zu erzählen und auch dieses Thema anzufassen und habe mir deshalb auch diese 8 Jahre Zeit gelassen, um immer wieder auch zu recherchieren zwischendurch, natürlich mit Historikern, Zeitzeugen, viel Publikationen zu lesen, also viel an historischen Orten auch zu sein. Und auf der anderen Seite aber auch mich natürlich zu befragen, was für künstlerische und dramaturgische Entscheidungen treffe ich, um daraus einen Kinospielfilm entstehen zu lassen. Und weil Nahschuss ist ja kein Dokumentarfilm. Nahschuss lehnt sich an das Leben von Dr. Werner Teske an. Das heißt, einige Aspekte aus seinem Leben spielen eine Rolle in Nahschuss, aber in Nahschuss sind auch Teile fiktionalisiert. Und das passiert eben immer da, wo eine Recherche nicht möglich ist, aber auch da, wo es aus dramaturgischen Gründen sinnvoll ist. Und dramaturgisch heißt, um wirklich eine psychologisch in sich geschlossene Figur, einen Menschen wirklich zu erzählen und das, was er im Innern erlebt. Das war mir für Nahschuss sehr wichtig, diesem Franz zu folgen.
Franz Walz, genau. Gespielt von Lars Eidinger.
Genau, der heißt im Film auch Franz, weil es eben nicht der Werner Teske ist, sondern der Franz ist. Der geht in die HVA, in den Geheimdienst der DDR zu Beginn des Films hinein, wird angeworben mit dem Versprechen einer Professur und beginnt aber im Laufe seiner Tätigkeit dort zu fremdeln mit dem System, mit sich selber innerhalb dieses Systems und beginnt sich zu befragen, beginnt dann auch den Weg rauszusuchen, hat Schuldfragen, die er in sich aufwirft und umso mehr versucht, da rauszukommen und umso tiefer er sich auch da hinein verstrickt, findet er eben keine Wege mehr und ist auch Manipulationen ausgesetzt und in einem sehr dichten Netz befindet er sich, auf das er auch natürlich so reagiert, wie wir Menschen reagieren, wenn es uns nicht gut geht. Also er hat
mit Sucht, er fängt an zu trinken, also es beginnt ja schon recht früh im Film, finde ich, dass diese Destabilisierung der Person Franz Walter beginnt, kann man sagen. Also eigentlich so im Film habe ich das Gefühl, Mensch, er lässt sich relativ schnell auch auf das System ein, also er lässt sich relativ schnell auf die Stasi ein, finde ich, so wirkt es, dass er recht naiv auch an diese Tätigkeit rangeht bei der HVA und sich dann aber auch recht schnell beginnt zu fragen, was passiert hier eigentlich und recht schnell auch, bis es brüchig wird, sozusagen das System für sich selbst. Hätte er da früher austreten können, sage ich mal.
Muss natürlich immer differenzieren zwischen dem fiktionalen Stoff und dem der Historie, so, aber um mal kurz in die Historie zu springen, es ist so gewesen, dass Ende der 70er Jahre viel auch an Universitäten und heute würde man sagen gescoutet wurde, also Kontakt gesucht wurde, Anwerbungen gemacht worden sind. Oft war es aber auch schon so, dass diejenigen, die angeworben worden sind, auch schon vorher Kontakt auch zur Stasi hatten, teils als informelle Mitarbeiter schon gearbeitet haben. In vielen Fällen eben auch keine komplette Überraschung und spontane Anwerbung war. Franz lässt sich anwerben, spürt am Anfang noch nicht wirklich, also so was das noch alles für Ebenen in ihm wachruft, diese Entscheidung, die er da getroffen hat, also was da wirklich mit ihm passiert dann auch. Nachschuss ist auf der einen Seite ein Stück DDR-Geschichte, was sich eben an den Fall anlehnt von Werner Teske. Auf der anderen Seite habe ich versucht, mit Nachschuss auch eine Parabel zu erzählen, eines Menschen, der Entscheidungen trifft in seinem Leben und wir alle müssen Entscheidungen treffen. Die Summe all unserer Entscheidungen sind unser Lebensweg. Und Entscheidungen, woraus speisen die sich? Die speisen sich aus Prägungen gesellschaftlicher Art, eines politischen Systems, aus Kindheit, aus Traumata. Und wir werden fortwährend geprägt. Nachschuss ist auch ja die Hoffnung, dass man Entscheidungen nicht immer im Automatismus trifft, sondern eine Bewusstwerdung dessen auch sucht. Also woraus speisen sich meine für mich so gefühlt freien Entscheidungen? Sind die wirklich so frei? Sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und zu einer höheren Achtsamkeit mitunter zu kommen, wann ich mich eben gar nicht so frei verhalte, wie ich es denke und wann ich Manipulationen auch ausgesetzt bin in meinem Leben. Und diese Fragen von auch in etwas hinein zu vertrauen, also Vertrauen ist auch für mich ein großes Thema in der Drehbuchentwicklung gewesen.
Vertrauen auch in der Beziehung, also zum Beispiel zwischen Franz Walter und Corinna Walter, die gespielt wird und Luise Heyer, weil die Beziehung ja auch dadurch belastet wird durch seine Tätigkeit bei der Stasi und das Vertrauen auch bröckelt, also das Vertrauen von Corinna an ihren Mann, aber auch umgekehrt. Wie ist Ihr Verhältnis zu DDR und zur Stasi?
Also ich habe in Nachschuss einiges gar nicht auserzählt, auch durchaus mit der Absicht, dass man kann nicht alles im Leben wissen und verifizieren. Also das können wir nicht in unserem Leben und innerhalb der DDR, in einem System, wo du gar nicht wusstest, wer arbeitet als informeller Mitarbeiter. Und das war für viele nach der Maueröffnung eine Überraschung in den Akten, dem dann gewahr zu werden. Das Leben besteht immer aus Vertrauensvorschuss auch. Das gehört zu Beziehungen und der Liebe und aber auch zu einer, ich vertraue auch in eine Gesellschaft, in ein politisches System. Ja. Und ab wann, und das ist der spannende Punkt, ab wann wird Vertrauen bewusst missbraucht? Und das ist bei Nachschuss natürlich ganz radikal innerhalb des Prozesses dann. Ab dem Moment wird das System auch ganz eindeutig für mich zu einem Unrechtssystem, weil es verurteilt den Franz für eine Tat, die er gar nicht begangen hat, die er nur im Versuchs- im Anfangsstadium gesteckt hat. Er hat geheimdienstliche Unterlagen entwendet, wurde aber für vollendete Spionagetätigkeiten verurteilt und hingerichtet und Fahnenflucht, genau.
Was er auch nicht begangen hat.
Nee, hat er auch nicht begangen. Und von daher, selbst also die Richter von damals wurden 1993 noch mal in der BRD vor Gericht gestellt.
Ja, aber nur für 4 Jahre verurteilt, richtig? Stand jedenfalls in den Unterlagen. Das ist recht wenig, erscheint recht wenig für diesen Mord, der begangen wurde.
Das wurde auch als Justizmord eindeutig vor Gericht auch so beurteilt. Das heißt, selbst nach damals gültigem DDR-Recht ist er völlig zu Unrecht hingerichtet worden, der Werner Teske und im Film eben auch der Franz.
Ja.
Da missbraucht natürlich ein politisches System, ein rigides politisches System massiv das Vertrauen des Einzelnen und entscheidet einer Willkür und Brutalität, die seinesgleichen sucht. Und ich bin in den letzten 10 Jahren, und das gehörte auch zu diesem langen Prozess des Drehbuchschreibens, das war auf der einen Seite eben Recherche, wie gesagt auch diese künstlerischen Entscheidungen, was genau will ich erzählen und wie erzähle ich es genau, waren auch meine Reisen. Also ich war in den letzten 10 Jahren viel für meine fotografische Serie unterwegs. Ich reise jetzt jede 2 Jahre auf einen neuen Kontinent punktuell, bin da alleine mit meiner Leica-Kamera unterwegs, gehe durch die Straßen, öffentlichen Räume und bin auch dort auch immer wieder in Berührung gekommen und habe das touchiert, eben Länder, in denen keine Demokratie herrscht, die rigide politische Systeme haben. Und mein Wunsch ist dadurch auch immer größer geworden zu sagen, Nahschuss sollte erzählt werden, weil es auf der einen Seite die Todesstrafe in der DDR einfach einmal auf den Tisch legt und ins Licht führt, damit wir sie alle nochmal anschauen können und sie zur Geschichtsaufarbeitung dazuführen können. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch als wirkliche Parabel auch ins Heute hinein und vermutlich leider ja auch in die Zukunft hineingedacht.
Im schlimmsten Fall, ja. Du hast ja auch für dich versucht, die Frage zu klären, wie man sich als Mensch in politischen Systemen verhält oder auch wie politische Systeme Menschen manipulieren können. Das waren die Fragen, die dich bewegt haben bei der Recherche und auch beim Dreh. Hast du darauf für dich eine Antwort gefunden? Wie kann sowas, so ein System wie die Stasi, sich entwickeln auch?
Grundsätzlich sind die Eingriffe, und das ist auch im Drehbuch bei Nahschuss und in Nahschuss zu sehen, immer am unmittelbarsten und funktionalsten, grausamerweise, wenn es ums Private geht. Also wenn es darum geht, einem Menschen Annehmlichkeiten zu entziehen, das ist noch auf einer Ebene, die ist, die kann man vielleicht auch noch von sich weisen, aber wenn es darum geht, Menschen wirklich Lebensgrundlagen zu entziehen, ihre Leben zu verändern, ihnen Bildung oder Wohnen oder Gesundheit oder Ähnliches zu entziehen oder zu stören oder zu zerstören, dann sind natürlich Menschen auch manipulierbar und manipulierbar im Sinne von ihr eigenes Leben erhalten zu wollen und oder in einem lebenswerten Zustand oder überhaupt dann letztlich, wenn man jetzt über die Todesstrafe nachdenkt, natürlich überhaupt am Leben bleiben zu wollen. Und diese Eingriffe führen natürlich dazu, dass man sehr schnell, wenn man Menschen vor die Wahl stellt, ich nehme dir etwas aus deinem Leben, etwas wirklich, wirklich, Nahschuss ist zum Beispiel die Operation der Mutter, die nicht bewilligt werden soll, das wird in den Raum gestellt. Mhm. Ja. Und natürlich sind das große Entscheidungen, die man dann treffen muss. Ja, und gleichzeitig ist Franz da auch schon an einem Punkt im Film. Er hat sich da schon einen langen Weg hinter sich rauszuwollen und nicht mehr zu wissen, wie. Und,
Hättest du deinen Weg rausgegeben? Also in der DDR, wenn man das so sieht, hast du das für dich, hast du das recherchieren können? Hätte man da aussteigen können? Hat es dann den Moment gegeben, wirklich? Das ist die Frage, die bleibt für mich.
Das ist eine sehr komplexe Frage. Es gibt natürlich sehr viele individuelle Geschichten, ja. Also so eine Unzahl an individuellen Geschichten, die auch alle es wert sind, erzählt zu werden. Fluchtgeschichten, versuchte Fluchtgeschichten, Menschen, die sich in Opposition befunden haben. Und da sind mir auch im Laufe der Recherche, da danke ich auch wirklich all den Menschen dafür, weil eine wissenschaftliche Recherche zu machen, ist das eine. Und ich bin auch sehr froh, mit tollen Historikern zu arbeiten. Aber das andere sind wirklich die Menschen, die dann auch wirklich ihre Lebensgeschichten auf den Tisch legen. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar gewesen. Und ich kann nur sagen, wer mal nach Berlin reist, ein ganz besonderer Ort ist auch die Inhaftierungsanstalt, die Untersuchungshaftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen. Und die betritt man nur mit Zeitzeugen, das heißt mit Menschen, die dort inhaftiert waren. Es gibt diese Zeitzeugen und deshalb ist es ganz toll, die stellen sich dort zur Verfügung und man wird kleinen Gruppen zugeordnet und kann deshalb wirklich ins Gespräch kommen. Und das habe ich für mich so auf dem Weg auch festgestellt, wie wertvoll das ist, eben auch in Orte zu gehen, historische Orte, mit dem Wissen natürlich um diese Orte. Also wenn ich sie einfach nur betrete und gar nicht weiß, was dort wirklich geschehen ist, dann kommen sie nicht in die Wirkung. Aber wenn ich mit dem Wissen um diese Orte in diese Orte gehe und dort auch Zeit verbringe, Zeit ist so ein Faktor, den wir alle immer weniger zu haben scheinen, aber wenn ich wirklich mit Zeit dort reingehe, dann fängt so ein Ort auch wieder an, zu wirken, ja. Und mich auch im wichtigen Sinne zu provozieren, für eine Auseinandersetzung zu provozieren, also mit der Frage, was dort passiert ist. Und das wirkt sehr emotional mitunter auch. Und das ist ja sehr wichtig, weil das macht ja auch Kino, dass man über das Gefühl, also Kino ist für mich ein Ort der Empathie. Also ich schaffe es ja, egal ob Science Fiction, Mittelalter oder DDR 1980, im Kino, wenn der Film gut ist, dass man sich in diesen Menschen hineinbegibt und aus seinen Augen heraus das erleben kann. Und ich in völlig fremde Welten eintauche, die ich gar nicht kenne, nie kennen kann oder die ich vergessen habe in mir, mit Gefühl eben und diese Empathie, die ich aufbaue und diese Gefühle, die ich mitfühle. Und das kann Kino mit einer so großen emotionalen Wucht. Und deshalb, mir war es auch so wichtig, kein nüchternes Thema auf den Tisch zu legen, sondern man kann es ja nur greifen und weggreifen. Also man macht Filme nicht über ein Thema, sondern sondern über Menschen. Mhm. Wenn man bereit ist, mit Franz mitzugehen und auch in diese Komplexität reinzugehen, wie du auch sagst, so, wann hätte er denn die Entscheidung treffen sollen oder können? Und in der Rückschau kann man vielleicht immer ganz leicht sagen, ja klar, da auf dem Balkon, da hätte er Nein sagen müssen, ja, zu der Professur und zu dem Geheimdienst. Aber das lässt sich in der Rückschau immer sehr, sehr einfach betrachten. Und deshalb habe ich versucht in Nachschuss, würde mir wünschen, dass es keine Schwarz-Weiß-Zeichnung ist, und sondern dass man auch spürt, wie komplex das Leben ist und die Wirkmechanismen, die auf uns eindringen, und wie schwierig es ist, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Und deshalb kann ich nur sagen, es ist ein großer Wunsch der Sensibilisierung dafür, wie wir unsere Entscheidung treffen, aus diesem Automatismus raus. Und am Anfang des Films, da gibt es die erste Liebesszene bei den beiden. Da geht es ums Heiraten.
Ist romantisch auch, ja, ne? Mutet romantisch an. Ja, ja.
Da ist, malt sie ihm, da beschließen sie zu heiraten, da malt sie ihm einen Ring mit Kuli, ja, und sagt, so ein Kuli-Ring, der ist eigentlich viel besser als ein normaler Ring. Mhm. Wenn man sich den, den muss man sich jeden Tag nach dem Duschen neu malen. Und das heißt, das ist auf eine romantische Art, aber das ist mit das Grundthema auch dieses Films für mich. Deshalb habe ich es auch unter anderem ganz an den Anfang mitgesetzt, weil das ist jeden Tag die bewusste Entscheidung wieder, dass ich mich für die Liebe entscheide und mich dessen bewusst bin und nicht im Automatismus das tue.
Ja, das ist sehr schön. Diese Szene ist sehr eindringlich und auch berührend. Aber dass der ganze Film auch so emotionalisiert, das liegt vor allem an der Hauptrolle. Also das ist der Lars Eidinger, der den Franz Walter spielt. Und man hat das Gefühl, man fühlt wirklich mit Franz Walter. Das ist sehr, ja, berührt einfach. Hast du dich deswegen für Lars Eidinger entschieden, weil er so ein fantastischer Schauspieler auch ist? Aber was waren noch deine Beweggründe für ihn als Schauspieler?
Also er war mein absoluter Wunsch.
Ja.
Also so, das war, und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Weg zusammen gegangen sind und er den Franz gespielt hat. 3 Jahre vor Drehbeginn schon war er in diesem Projekt und hat zugesagt. Und das war ganz schön, weil ich schon die Rolle weiterentwickeln konnte mit ihm im Kopf. Und das war wirklich toll. Und die Dreharbeiten, wir haben an historischen Orten gedreht, also in der Untersuchungshaftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen. Wir haben in der Stasi-Zentrale in der Normannenstraße in Berlin gedreht. Da ist die Mieke-Etage, die Konferenzräume noch erhalten. Gegenüber in das noch erhaltene Wolf-Gebäude, die HVA, da haben wir das Büro von Franz hineingebaut. Und es war ganz, ganz großartig mit Lars, diese nur 24 Drehtage hatten wir. Franz' Rolle kommt in jeder Szene vor, in jedem Bild vor. Und so hatten wir auch die Möglichkeit, wirklich durch alle Drehtage hindurch diese Figur zu entwickeln. Und Lars spielt da mit einer unglaublichen Kompromisslosigkeit und emotionaler Kraft, die aber gleichsam mich so fasziniert durch ihre Feinstofflichkeit und durch dieses Differenzierte, was es hat. Und deshalb, ich konnte mir niemand anders vorstellen. Und von daher bin ich sehr froh, dass es nie Plan B hat geben müssen.
Wir haben ja Luise Heyer in der zweiten Hauptrolle neben Lars Eidinger, aber sonst sieht man wenig Frauen im Film. Woran liegt das? Kannst du das nochmal beschreiben?
Dieses Bereich ist der Stasi wenig Frauen gearbeitet. Und ich fand es zudem auch sehr interessant, gerade auch deshalb, weil es ja ein patriarchalisches Machtsystem ist, was auch dort stattgefunden hat.
Das wird deutlich, ja.
Ja, mit dem wir auch bis heute auch auf unterschiedlichen Ebenen auch in unserer Gegenwart konfrontiert sind. Und von daher fand ich das sehr interessant. Ja, und Luise war auch übrigens eine große Wunschbesetzung, weil diese Figur auch vieles nicht sagt, was aber trotzdem im Raum steht. Und das finde ich so faszinierend bei Luise, dass sie das wirklich so in den Raum stellt. Also diese Nähe zu Franz, zu der Hauptfigur, die bin ich auch gegangen mit also einem bestimmten visuellen Konzept.
Die sind ja sehr stille Bilder, matte Farben, würde ich sagen, und generell eigentlich eine ruhige Szenerie, aber dadurch nicht weniger eindrücklich. Es ist sehr eher mehr noch. Man ist dieser Figur sehr nah und sehr intim. Was sollte da transportiert werden und welche Assoziationen werden da geweckt?
Also mir war es ganz wichtig, dass ich eben keinen Film drehe, der so von außen auf ein politisches System schaut und sowas Pädagogisches bekommt. Also so, das war nie mein Plan für Nachschuss. Aber im Lauf der Drehbuchentwicklung wurde es immer konsequenter für mich, diese Geschichte nur aus Franz heraus zu erzählen. Also wirklich bei ihm zu sein. Wie ich mit einem Menschen ein Stück seines Weges gehe. Wie mit einem Freund, also dem ich gegenüber sitze. Einen Menschen, den ich betrachten kann, auf Augenhöhe. Und es gibt im Film keine Establisher. Das sind die Einstellungen, die Gebäude zum Beispiel von außen zeigen, stimmt, oder ein Flug über die Stadt oder erstmal einen Waldweg oder erstmal einen gedeckten Tisch und dann springt man an die Personen ran. Es gibt diese neutralen Bilder nicht, weil auch die haben wir ja selten, wenn wir im Leben uns einem Menschen nähern, sondern wir schauen diesen Menschen an und sind bei ihm und hören ihn atmen, hören seinen Kleider rascheln hören, sehen seine Bewegungen und seine Sprache und schauen ihn eben lange auch an, wenn uns dieser Mensch interessiert, um zu spüren, was hinter den Worten liegt. Weil die Worte sind ja immer nur eine Ebene. Wenn man lange einen Menschen ansieht und das auch aushält, dann spürt man ja auch, ist da Angst hinter den Worten, ist da Unsicherheit, ist da vielleicht auch eine Lüge, ist da ein was ist da wirklich so, was passiert gerade wirklich, und das hat mich für Narcissus sehr interessiert, bei Franz immer so lange hinsehen zu dürfen und so lange bei ihm sein zu dürfen, dass ich all das spüre, was eigentlich in ihm vorgeht und jenseits der Worte, und das braucht natürlich Zeit. Dieser Film hat nur halb so viele Schnitte wie ein durchschnittlicher anderer Spielfilm, und ich hoffe trotzdem, dass er sehr spannend ist. War auch immer mein Wunsch, Kino, also wirklich einen spannenden und emotionalen einen Kinofilm zu machen. Gleichzeitig ist er rein faktisch langsam geschnitten, ja, und langsam erzählt.
Eine Ruhe ist bewegend. Ja, eine ruhige Szenerie.
Um lange bei den Figuren zu sein. Und wir haben alles, der Nikolai von Grevenitz hat mit dem Gimbal gearbeitet. Mhm. Das war unser Gedanke, dass wir, es ist eine bewegte Kamera, die vor dem Bauch quasi, vor dem Körper des Kameramanns hängt, die er dann bewegt führen kann. Und das war unser Wunsch, dass man immer so das immer mit den Figuren auch mitgehen kann, wie ein Stück ihres, also bei Franz ein Stück seines letzten Lebensweges mit ihm geht. Und ihn dabei eben auch, ich fand Atmung ein unglaublich faszinierendes. Deshalb ist Narcissus auch ein Film fürs Kino gedacht und für diesen Raum, in dem man einfach mit einer anderen Kraft auch nochmal Ton erleben kann und Bild. Und dafür ist er gedacht, dafür ist er gemischt, dafür haben wir alle so auch daran gearbeitet. Und das zum Beispiel allein nur die Atmung, die sich ja unbewusst erzählt, Atmung so viel über Gefühle. Also ob man einem der Atem stockt, ob man nervös atmet, ob man flach atmet, ob man nach Luft ringt und so. Und all das gehört für mich so dazu, dass man diesem Franz hoffentlich immer näher kommt und hoffentlich immer mehr spürt, unter welchem Druck ein Mensch steht, wenn er spürt, dass in dem Fall ein politisches System die Macht über ihn übernimmt.
Vor allem der Moment, als er erfährt, dass die Todesstrafe verhängt wird. Es ist ja sehr, also sieht man richtig, wie ihm selbst alles Gesichtszüge entgleisen und er selbst gar nicht glauben kann, was da eigentlich gerade mit ihm passiert. Also das finde ich wirklich, das ist auch super gut gespielt von Lars Eidinger, aber das ist einfach mitreißend auch, kann man sagen. Die ganze Szenerie wird auch untermalt von Musik und da gibt es auch fröhliche Momente sozusagen durch schöne musikalische Untermalung, vor allem von Rio Reiser. Warum hast du dich für die Musik von Rio Reiser und Tonsteine Scherben richtig auch entschieden?
Das ist eine Szene, die auf dem Balkon spielt, in der Franz von einer Party, von einer Stasi-Party, um es mal so umgangssprachlich zu sagen, schon früh nach Hause gegangen ist, weil er es nicht mehr ertragen hat, da zu sein und sich selber auch in dem Kontext nicht mehr erträgt. Und seine Frau, die Corina, ist aber noch geblieben. Sie spürt, dass er ihr Dinge nicht mehr sagt. Und er kann sie auch nicht mehr sagen, weil er es teilweise gar nicht darf, weil es Arbeitsprozesse sind, über die er nicht sprechen darf. Teilweise sind es aber auch Dinge in ihm, die er mit sich selber schon nicht mehr im Reinen hat und das auch gar nicht artikulieren kann mehr ihr gegenüber und will zu dem Zeitpunkt. Und sie stehen also voreinander und sie versucht vorzudringen zu ihm und findet aber diesen Weg nicht mehr zu ihm, und umgekehrt findet er auch keinen Weg aus seinem inneren Gefängnis heraus, und sie sind recht sprachlos, stehen sie da voreinander, und der Vorwurf der Lüge kommt von ihr, dass er irgendwas verbirgt oder sie belügen würde. Und Rio Reiser, Tonsteine Scherben, mit Halt ich an deiner Liebe fest, die haben im Text für mich so das in dem Moment gesagt, was eigentlich der Weg wäre. Also was
an der Beziehung festhalten.
Genau, an der eigenen Selbstliebe und an der Beziehung. So, und das sagt auch noch einiges mehr so im Text, was genau diese Szene auch, eben das, was an Worten nicht gesagt wird, kommt durch die Musik rein. Macht es dadurch aber auch nochmal schmerzhafter, weil noch mehr klarer wird, was alles nicht gesprochen wird. Und deshalb habe ich da auch sehr mit dem Text gearbeitet. Songs im Film, die aus der Zeit auch sind. Wenngleich ich sagen muss, es gibt ein ganz spezielles Filmmusikkonzept. Und zwar, es gibt Songs im Film, wir hören aber immer nur die Musik, die auch Franz hört. Und wenn er eine Schallplatte auflegt, hören wir das. Wenn er in einem Club ist, hören wir das. Und auch entsprechend laut und auch so, wie er es emotional empfindet. Genauso sind auch die Räume. Also egal, ob man im Büro ist mit ihm oder im Westen ist. Also wir hören die Räume nicht komplett objektiv. Das ist was Unterbewusstes. Wenn man im Fluss des Filmschauens ist, wird man das nicht bewusst bemerken. Aber wir hören die Räume so, wie Franz sie empfindet. Manchmal haben wir selber auch das Gefühl, uns geht es nicht gut, wir kommen in einem Raum und es ist eher bedrängend.
Ja.
Und deshalb, so haben wir auch die ganze Tonmischung, der Tonmischmeister und ich, angelegt, dass man wirklich immer das so empfindet, wie Franz es empfindet. Und deshalb ziehen sich die Räume zum Ende hin auch nicht nur auf der visuellen Ebene mehr und mehr zu. Und es gibt weniger Licht und weniger Schärfen im Bild, viel mehr Unschärfen und es wird viel weniger Farbkontraste, genau, es wird immer enger und egal wohin Franz greift, diese Auswegslosigkeit, er findet keinen Halt mehr und so finden wir den visuell mit den Augen auch nicht mehr wirklich, es ist alles dunkler, unschärfer, weniger zu greifen und gleichzeitig ziehen sich auf der Tonebene auch eben die Räume immer mehr zu. Und es gibt keinen Score, also keine Filmmusik, die komponiert ist im Film. Und das ist auch die Absicht gewesen, weil ich diese Atmung und dieses so einen Menschen einfach so erleben zu wollen, ganz pur, so wie ich ihn auch im wirklichen Leben erlebe. Deshalb an der Stelle ist, obwohl Narcos eindeutig ein Spielfilm ist, da ist er fast dokumentarisch, also in diesem Wunsch, einfach nicht zu unterbrechen. In dem Moment, wo eine Musik drauf komponiert wäre, würde ich seinen Atem nicht mehr hören, seinen Kleiderrascheln nicht mehr hören. Da wäre mitunter würde auch mein Gefühl in eine Richtung, Filmmusik ist ja auch dafür da, dass man Gefühle entweder intensiviert oder auch lenkt oder dazu addiert. Und ich wollte es ganz pur bei dem belassen, was Franz ausstrahlt und ausdrückt. Und es gibt einen einzigen komponierten Song, der ist im Abspann des Films. Und zwar ist das der Moment, nachdem Franz, wie man sich denken kann, ohne dass ich jetzt zu viel vorwegnehme, aber er handelt ja von einer Hinrichtung der Film. Und nachdem Franz gestorben ist, gibt es im Abspann einen einzigen komponiertes Stück von dem Sebastian Karim Elias. Und das sollte einen Raum anbieten für den Zuschauer, um dann tatsächlich auch emotional nochmal in diesen Film im Nachhinein hineingehen zu können, einen Reflexionsraum.
Er nimmt einen schon mit, der Film, und es bewirkt, macht was mit einem und eignet sich wahrscheinlich auch gut, um Schulklassen nochmal für das Thema DDR zu sensibilisieren und auch das Ganze nochmal ins Bewusstsein zu rücken. Oder was sind eigentlich so die Ziele, die du mit dem Film verfolgst, vielleicht nochmal so zum Abschluss? Was würdest du dir wünschen als Wirkung auch innerhalb der Gesellschaft?
Miteinander zu sprechen, weil um Geschichte zu verstehen, muss man miteinander reden und in Austausch treten. Und man muss auch Geschichte zulassen und auch die Vergangenheit zulassen, damit man eben die Gegenwart versteht und damit es für die Zukunft möglichst andere Entscheidungswege geben kann. Und ich wünsche mir für Narcos sehr, dass es ein Film ist, der zum Denken und Sprechen anregt. Deshalb ist Kino auch so ein schöner Raum, weil es ein gemeinsames Seherlebnis ist. Und man geht eben nicht schnell zur anderen Tätigkeit über. Man fährt extra ins Kino, man löst eine Karte, man setzt sich in diesen großen Raum, meist mit jemandem zusammen. Wenn es alleine ist, ist es auch schön, dann geht man vielleicht einen inneren Dialog und man hat danach meist ein bisschen Zeit. Und ich finde das deshalb Narcos fürs Kino sehr gerne. Und ich würde mir natürlich, ich blicke auch mit Sorge auf die Gegenwart, auf totalitäre Systeme der Gegenwart, rigide Staaten. Und ich glaube, das wissen wir alle, wie gerade mit in einigen Staaten mit Andersdenkenden und Oppositionellen umgegangen wird in Ländern, in denen keine Demokratien herrschen. Und deshalb möchte natürlich Narcos mehr als nur etwas sein, was man zu der Vergangenheit gehörend und ablegen kann. Und wir leben in einem Gott sei Dank nicht mehr geteilten Land. Und es ist so wichtig, dass wir miteinander über unsere Vergangenheiten sprechen. Und ich reise mit Narcos auch quer durch Deutschland momentan.
Auch in den Osten wahrscheinlich.
Genau, auch das. Also ganz sehr gerne sogar und sehr bewusst. Und ich freue mich auf wirklich intensive Gespräche. Ich bin in 15 Städten, in 15 Kinos, 15 Tage jetzt gerade hintereinander. Und das wird sich aber auch danach noch im Herbst fortsetzen. Und ich bin auch bei Schulklassen zu Gast. Ja. Übermorgen bin ich bei mehreren Schulen in Potsdam mit denen im Kino. Und wir haben auch gemeinsam, der Verleih und ich, mit der Produktion jetzt sehr intensiv an schulpädagogischem Material gearbeitet. Ist auch zum Download auf der Homepage, also so auch wirklich zugänglich, damit es eben über das reine Kinoerlebnis hinaus auch eine Bewusstwerdung und Auseinandersetzung geben kann. Weil ich glaube, und ich staune gerade, also so im Moment bin ich jetzt die letzten 4 Tage zu Previews schon auf Kinotour gewesen. So, und es ist heute natürlich wahnsinnig schön, nach Hannover zu kommen und hier die Hannover-Premiere zu haben. In den 5 Vorstellungen, die ich jetzt zuvor schon erlebt habe und auch auf dem Filmfest München so, da habe ich Menschen erlebt, die sehr, sehr, sehr großes Bedürfnis hatten, danach auch nachdem erstmal so ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen nach dem Film, aber dann zu sprechen sehr intensiv. Und damit erfüllt sich für mich ein ganz großer Wunsch.
Vielen Dank, dass wir heute gesprochen haben. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg für den Film. Aber der Erfolg hat ja schon begonnen, beim Münchner Filmfest schon ausgezeichnet. Der Erfolg darf sich gerne fortsetzen und wir wünschen dir alles Gute. Danke, Franziska Stünke.
Vielen lieben Dank. Dankeschön.
Das war Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis mit Marleen Geider.